Herzlich willkommen. Soweit waren wir das letzte Mal gekommen, am Freitag, das ist ja noch gar nicht lange her. Und heute kommt dann der zweite Teil zu den Kontrollstrukturen. Und bevor wir aber damit anfangen, ein paar kleine Vorbemerkungen. Zwei von Ihnen haben gemerkt, dass in dem Quiz zu Zahlendarstellungen zwei kleine Fehler drin waren. Das tut mir sehr leid. Es ist so, wenn man auf die Schönheit guckt, dann vergisst man wieder schon mal den Inhalt. Und das war so. Es war niemandem aufgefallen, Ihnen aber sehr gut. Darum gibt es zu Zahlendarstellungen jetzt ein neues Quiz, da steht drin, korrigiert in der Lernplattform, und die 30 Personen, die das vorher schon gemacht hatten, müssen es nicht unbedingt nochmal machen, dürfen es aber nochmal machen, weil wenn 28 das noch irgendwie geglaubt haben, die falschen Ergebnisse, dann ist das vielleicht auch ein kleiner Hinweis. Okay, also es ist wie im richtigen Leben, auch mir passiert das, uns passiert das, dass wir Fehler machen, und darum gestatten wir Ihnen das auch. So, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, also an dem Zusammenhang, es kommen zwei neue Quizzes heraus. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, auch wenn das kein Zwang ist, auch wenn wir das nicht kontrollieren, also ich sehe auch nur, wie viele das gemacht haben, und dass keine Punkte dafür gibt, aber es sind exzellente Vorbereitungen für die Klausur. Also nutzen Sie dies und nicht erst zwei Tage vor. Sie können es gerne dann im Januar nochmal wiederholen, ich glaube, das ist eine gute Idee, aber es ist ja nicht sehr, sehr viel Zeitaufwand. Es kommen zwei neue, und aufgrund der Fehler, die drin waren, habe ich mich nicht getraut, das jetzt heute Morgen mal gerade schnell zu veröffentlichen, weil da wäre vielleicht wieder ein Fehler drin, sondern es erstmal zur Korrektur geschickt, und dann nehme ich an, dass ich es heute Abend veröffentlicht werde. Und da sind wirklich fast ausschließlich reine Klausuraufgaben drin, also Aufgaben, die vorher schon mal in Klausuren drin waren. Zwei Themengebiete, eins, das sich mit Python-Ausdrücken beschäftigt. Entschuldigen Sie, ja, das müssen Sie wirklich aus dem FF können. Und das zweite, kleine 3-4-Zeiler, 5-Zeiler Python-Code analysieren, hey, rausfinden, was macht denn das Programm. So, und ich wiederhole mich einfach mal nicht. Wäre schön, wenn Sie es machen würden. Das dritte, ich weiß nicht, ob es schon raus ist, könnten wir natürlich jetzt nachschauen, sind die neuen Aufgabenblätter heute Morgen für EPR und für PRG. Geben Sie sich Mühe damit, gerade das EPR-Übungsblatt ist ganz, ganz schnell, sind da 50 Punkte eingefahren, und 50 Punkte, das sind zwei richtige Klausurpunkte. Also wäre gut, glaube ich, für sich, wenn Sie sich da in den nächsten 14 Tagen, Sie haben ja im Ganzen 17 Tage Zeit, das zu machen, wenn Sie das zu Ende bringen würden. In diesem Aufgabenblatt steht gleich am Anfang, benutzen Sie als Datenstruktur eine Liste. Mit viel Recht können Sie sagen, hey, das haben Sie ja noch gar nicht vorgestellt, also warum sollen wir das in der Übung machen? Antwort, genau das ist die Übung. Das heißt, Sie sollen eine Liste benutzen, und es steht sogar ein Link da drin ins Python Tutorial, mit dieser einfachen Datenstruktur, die Sie im Grunde genommen schon kennen, nämlich von den vom Text her, sich auseinanderzusetzen. Ist wirklich nur eine kleine Sache. Aber nicht schreien, das haben wir noch nicht gemacht. Okay? Das ist richtig. Ich möchte aber, dass Sie sich mit diesem Material, was so mit einem Compiler mitkommt, auch auseinandersetzen. Und nicht nur das nacherzählen, was ich Ihnen hier vorerzähle. Und das sind ungefähr 2 Seiten, die man durchlesen muss. Fast. Das wäre das. Last not least, ich werde es am Ende dieses Tages natürlich auch nochmal sagen, Sie haben jetzt am Freitag keine Vorlesung. Ja, da können Sie jetzt jubeln, Sie können aber vielleicht die Zeit besser fürs Programm nutzen. Oder Freitag ist kein Kurs. Ja? Sie haben jetzt 2-mal Montag hintereinander. Ich will Sie ja nicht überstrapazieren, sondern Sie sollen Ihre Zeit dafür verwenden, zu lernen. Und das lernen Sie nicht dadurch, dass Sie mir hier zuhören. Sie bekommen hier einen Überblick, ich hoffe eine Orientierung. Sie erfahren hier, das Wichtige vom ganz Wichtigen zu trennen. Und insofern müssen wir Ihnen und geben wir Ihnen gerne dann die Zeit. Okay, letzte Frage als Vorbemerkung. War jeder von Ihnen im Mentoring? Gibt es einen, der nicht da war, der noch irgendwie was nachholen möchte? Sie. Dann kommen Sie nachher mal vorbei. Heute habe ich keine Zeit. Aber ja, es gibt wenige Tage. Aber heute habe ich wirklich keine Zeit, weil ich gleich hoch gut, jetzt zu unseren inhaltlichen Themen. Wir haben heute nicht so ein ganz großes Programm, das ist ja auch mal ganz gut. Was haben wir schon gemacht? Wir haben letzte Woche Freitag Form der Kontrollstrukturen eine notwendige Bedingung für alles das, was Turing vollständig rechnen kann. Dann die Grundstrukturen kennengelernt, das heißt aus der Mathematik. Wir haben auch Beispiele dafür kennengelernt und die Realisierungsform der Iteration in Python mit den Strukturen For and While, die Zählschleife und die vorprüfende Schleife. Und Sonderkommandos wie Break, Continue und Else. Und genau dazu gibt es dann auch, gar nicht so ganz viele, aber 6-7 Aufgaben. So, und was kommt heute noch? Das kommt am Montag, das kommt jetzt. Rekursive Grundstrukturen. Wir wollen verstehen, was das ist und warum die Mathematiker das benutzen. Und wir wollen dann uns über die Implementierungen oder die Abbildungen dieser Grundstrukturen in Programmiersprachen unterhalten. Das heißt, das sind die Grundlagen für Prozeduren, Unterprogramme, so nennt man das, oder Funktionen. Und das werden wir gliedern und uns gründlich angucken, nämlich die grundsätzlichen Ziele. Dann werden wir etwas zur Parameterübergabe kennenlernen und wir werden den Unterschied zwischen Funktionen und Prozeduren nochmal hervorheben und dann Funktionen in Python und last not least Namensräume. Nicht so ganz viel und nicht besonders schwierig, nur am Anfang ein bisschen theoretisch vielleicht. Gut, was verstehen wir denn unter rekursiven Grundstrukturen? Also Rekursion oder Rekursivität oder Rekurrenz, egal wie man es nennt, bedeutet schlicht und einfach Selbstbezüglichkeit. Also da bezieht sich etwas auf sich selbst. Und das tritt immer dann auf, wenn irgendetwas auf sich selbst verweist. Das kann gegebenenfalls auch über Zwischenschritte passieren. Und Rekursion, das ist leider so, kann dazu führen, dass merkwürdige Schleifen entstehen. Das schauen wir uns gleich an. So ist zum Beispiel der Satz, Dieser Satz ist unwahr, rekursiv, der von sich selbst spricht. Was meint das jetzt, wenn ich sage, dieser Satz ist unwahr? Dann ist dieser Satz unwahr, aber wenn er unwahr ist, gilt er halt auch nicht. Also das ist schon, machen Sie sich den Knoten im Hirn klar. Was passiert, wenn ich sage, dieser Satz ist unwahr? Also nehmen wir an, er ist wahr, dann ist er gleichzeitig unwahr. Und da sagt Ihnen nicht nur Frau Schweikart, das geht nicht, da sage ich Ihnen auch, das geht nicht. Also das sind Konstrukte, die man hier erlauben kann oder erbauen kann, die nicht gewünscht sind. So. Es kann auch viel subtiler werden, insbesondere dann, wenn wir indirekte Direktionen oder Rekursionen haben. Das heißt, wenn zwei Dinge aufeinander verweisen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, der Satz ist wahr. Das kann ja sein. Dann sagt der folgende Satz, aber der vorhergehende Satz ist nicht wahr. Also, was wissen wir jetzt? Nichts. Machen Sie sich das wirklich ganz klar. Also Sie kriegen da einen leichten Knoten ins Hirn. Das ist normal. So ist das halt mit Rekursion. So, und da gibt es ein paar andere Spaßvögel, die dann sagen, um Rekursion zu verstehen, muss man erst einmal Rekursion verstehen. Ja, kann man drüber nachdenken. Oder die kürzeste Definition für Rekursion, siehe Rekursion. Das sind immer diese Selbstbeziehungen. Ja, das geht sprachlich, das geht in einer Sprache und das geht in einer natürlichen Sprache und macht uns da Schwierigkeiten. Das geht aber auch in einer Programmiersprache. So, und in einer Programmiersprache bezeichnet man den Aufruf oder die Definition einer Funktion durch sich selbst, bezeichnet man als Rekursion. Und wie Sie schon sehen oder gesehen haben, ohne geeignete Abbruchsbedingungen, wann dieser Selbstbezug aufhören soll, ja, geht das nicht. Es muss also immer geprüft werden, kann die Abbruchbedingung auftreten. Sonst, dieser Satz, wir gehen nochmal zurück, der folgende Satz ist wahr, der vorherige Satz ist nicht wahr. Diese Rekursion, indirekte Rekursion, wenn sie keinen Abbruch hat, wissen Sie nicht, was gilt. Okay? So, und jetzt machen wir uns in der Mathematik die Grundidee der rekursiven Definition nochmal klar. Das heißt, die Idee ist die, ein Funktionswert f für ein Argument n plus 1 einer Funktion, und nehmen wir ruhig mal an, dass die von n0 auf n0 abgebildet wird, ergibt sich durch Verknüpfung bereits vorher berechneter Werte, nämlich fn, fn minus 1, fn minus 2. Das heißt, man hat die Idee, man kann, ähnlich wie bei der Iteration, etwas berechnen, indem man gewissermaßen durch Schleifen hindurchläuft. Aber hier wird es dann nicht mit Schleifen implementiert, sondern mit Funktionen. Und falls jetzt hinreichend viele Funktionswerte für f bekannt sind, dann kann jeder Funktionswert von f in Klammern rekursiv berechnet werden. Wenn hier oben steht, eine Funktion f von n plus 1 wird erzeugt aus Werten von f von n und f von n minus 1, naja, wie viele Werte, bekannte Werte sind dann hinreichend? Ja, genau zwei. Wenn auf zwei vorherige Werte Bezug genommen wird, sind auch genau zwei Werte hinreichend. Okay, und das sollten Sie sich anschauen. Wir machen das jetzt hier und in unserer Art von Programmierung, das heißt der imperativen Programmierung, kommt dieses For, Rekursion, man kann es implementieren, aber es ist nicht das Grundprinzip. Zum Grundprinzip wird es in der funktionalen Programmierung. Das geht so weit, dass selbst die Iteration da immer auf eine Rekursion zurückgeführt wird. Okay? Und das geht immer. Man kann jede Iteration als Rekursion ausdrücken. Also das, was wir kennengelernt haben, wir iterieren über alle Summenmitglieder oder dergleichen und addieren dann oder multiplizieren. Das kann man immer auf eine Rekursion abbilden. Und das werden Sie in der funktionalen Programmierung kennenlernen, respektive Sie haben das letztes Sommersemester schon kennengelernt. Okay. Soweit dieses. Hier in der Praxis, beim imperativen Programmieren, muss ich Sie vor allem warnen, das werden wir auch mal provozieren dann, das ist, hier ist die Rekursionstiefe, die maximale Rekursionstiefe in der Regel beschränkt. Beim Python-Compiler, glaube ich, defaultmäßig auf 80. Das heißt, Sie können 80 Mal maximal sich selbst aufrufen. Okay? Und dann sagt er Rekursionsüberlauf oder Stack Overflow oder irgend so ein Kram. Ja? Und das macht er deshalb, weil bei dieser Art von Implementierung, um sich vor diesem Stack Overflow zu schützen. Gut, aber machen wir es uns am Beispiel ganz, ganz klar. Also nehmen wir an, wir wollen eine Funktion sum von n berechnen und die soll die Summe der ersten n Zahlen bestimmen. Also ist dann sum von n, ist natürlich eine Abbildung von n0 auf n0 und ist 0 plus 1 plus 2 plus und so weiter bis n. Das sagt ja genau oben unsere Aufgabe. Anders ausgedrückt, und das ist jetzt wichtig, dieser Schritt ist der wichtige, der Rekursionsschritt. Man kann eine Summe von n ausdrücken als die Summe von n minus 1, ja, plus n. Ist jedem klar. Das steht ja genau da oben. Wenn Sie hier oben einsetzen, Summe von n minus 1, dann ist das letzte Glied eben genau n minus 1. Und so können Sie es ersetzen. Das heißt also, dass die Summe der ersten n Zahlen lässt sich berechnen als Summe der ersten n minus 1 Zahlen und dazu addiere ich n. Und damit die Funktion terminiert, legt man hier für Sum von 0 gleich 0 fest. Hinreichend ist genau eine Bedingung, weil es kommt nur genau einmal vor hier im Rekursionsschritt. Käme hier im Rekursionsschritt auch vor n minus 2, dann müsste ich hier unten zwei Startwerte vorgegeben haben. So, und das können Sie auch tatsächlich so implementieren in Python. Bedauerlicherweise mit dieser Implementierungsart könnten Sie dann nur berechnen, höchstens bis zur Summe von 80. Okay, und das wäre ein bisschen peinlich. Mal ganz abgesehen davon, ich weiß nicht, das hat aber möglicherweise der Herr Bosse schon mit Ihnen gemacht, kann man das natürlich geschickter ausrechnen. Es geht uns hier aber nicht ums geschickte Ausrechnen, sondern es geht uns hier um die Grundlage, deshalb dieses einfache Beispiel. Also den Rekursionsschritt zu ermitteln. Und das ist deshalb so wichtig, weil Sie werden später dann sehen, dieses Vorgehen, irgendein Ergebnis vom Wert n abzuleiten aus vorherigen Ergebnissen, ist eine ganz interessante Strategie, um Algorithmen zu entwerfen. Ja? Und wir sagen dann in der Regel, dass dieser Algorithmus inkrementell wird. Also ich kann einen nachfolgenden Wert aus den Vorgängern errechnen. Und das ist häufig, nicht immer, aber häufig, schneller als die direkte Lösung. So, und in der Mathematik würden wir das, was ich eben gesagt habe, dann so notieren. Sie sehen hier den Rekursionsanfang, das heißt, die Summe von n ist gleich 0 für n gleich 0 Und Sie sehen hier den Rekursionsschritt, das, was wir eben ermittelt haben, nämlich die Summe von n minus 1 plus n. Und wenn Sie jetzt Summe von n plus 3 errechnen wollen, dann ist das eben Summe von n minus, von Summe von 3 minus 1, das ist genau 2, plus n, das ist genau 3. Das können Sie wieder auflösen als Summe von 1 plus 2 plus 3, Summe von 0 plus 1 plus 2 plus 3 und so weiter. Und tatsächlich kann man das ausrechnen. Okay, das ist das Prinzip. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und das Gleiche kann man natürlich auch bei der Fakultät machen. Auch die Fakultät, nicht nur das Summenzeichen, lässt sich auf diese Art und Weise ersetzen. Ja? Gut. Wie realisiert man jetzt sowas? Oben sehen Sie die rekursive Lösung. Und Fakultät rekursiv von n, so, ist genau dieses. If n kleiner gleich 1, then return 1. Hier ist nicht abgeprüft, ob n wirklich eine echt natürliche Zahl ist. Das wäre ein Programmierfehler, aber hier kommt es uns ja auf die Prinzipien an, der Rekursion. Okay, wenn das also kleiner als 1 ist, dann return 1, else return n mal Fakultät rekursiv. Also genau hier wird dieselbe Funktion, nämlich Fakultät rekursiv, mit einem anderen Wert aufgerufen. Und tatsächlich, ich meine, das ist nun gar nicht schwer, das können Sie sich auch überlegen, das müssen wir gar nicht durchgehen. Was wir hier gleich sehen, das, was wir da oben in 3 Zeilen oder in 4 Zeilen genau als rekursive Formulierung haben, das können wir natürlich auch iterativ lösen. Nur, wie Sie hier sehen, meist mit mehr Schreibaufwand. Das heißt, der Mathematiker würde dann sagen, okay, die rekursive Darstellung ist eleganter, weil kürzer, weil knapper, auf den Punkt gebracht. Okay? Ja, und das ist auch so. Leider, jetzt in unseren Programmierumgebungen ist es aber so, dass fast immer von der Zeitkomplexität her, das heißt von der Zeit, die gebraucht wird, um den Algorithmus auszuführen, die rekursive Lösung die aufwendigere Lösung ist. Also das kann man nicht sagen immer, aber fast immer. Und wir werden gleich sehen, warum. Und ich verrate es Ihnen jetzt schon, weil hier jedes Mal relativ viel Verwaltungsarbeit gemacht werden muss, um diesen Prozeduraufruf zu ermöglichen. Während das hier unten in Schleifen keinen Aufwand macht. Und der zweite Grund ist, das erste ist sogar relativ aufwendig, weil da jedes Mal der Stack belastet wird. Bitte? Ah ja, na gut, sagen wir mal so, ich mogel mich mal hier raus, Sie haben recht. Er fragte, ob das else nicht hier zurückgerückt werden müsste auf das if-Niveau. Ja, allerdings ist das hier kein Python-Code, das ist meine Ausrede, sondern ist Pseudocode. Und im Pseudocode können Sie machen, was Sie wollen, solange es verständlich ist. Im Python-Code, weil es eindeutig sein muss, können Sie nicht machen, was Sie wollen. Danke, aber Sie haben recht. So, und eben habe ich Folgendes gesagt. Die Iteration ist immer durch eine Rekursion ersetzbar. Okay, das werden Sie im Detail im nächsten Semester erfahren. In einer Programmiersprache, die Rekursion im Kern hat, die funktionale Programmiersprache. Umgekehrt gilt das nicht, sondern da gilt eine primitive Rekursion. Das ist eine Rekursion, die quasi nur einen Aufrufbaum enthält, der keine Verzweigungen hat, also eigentlich nur eine Aufrufkette, die ist immer ersetzbar. Okay? Das heißt, genau dann gilt das, wenn eine rekursive Funktion sich genau nur einmal aufruft und nicht mehrfach. Also machen Sie da Verzweigungen rein, zum Beispiel if-Verzweigungen und else, dann ist das nicht unbedingt eine rekursive Funktion durch eine iterative Funktion ersetzbar. Aber wir haben es ja gesehen, zum Beispiel bei der Rekursion, das ruft sich nur genau einmal auf, dann ist es ersetzbar durch eine Iteration. Gut, das muss man sich merken, aber wie gesagt, das kommt auch noch sehr, sehr häufig. Und weil diese Bedeutung einfach da ist, würde man, wenn man rekursive Algorithmen formuliert, sie diesen Selbstaufruf entweder an den Anfang des Bodies machen, schauen wir uns gleich an, oder ans Ende des Funktionsbodies, damit es auch sehr gut und deutlich wird. Okay, das war die Theorie. Das heißt, Rekursion bedeutet Selbstbezüglichkeit, nichts Unanständiges, sondern man bezieht sich nur auf sich selbst. Sie tritt immer dann auf, wenn etwas auf sich selbst verweist. Das muss allerdings nicht einfach sein, sondern es kann über eine weitere Funktion geschehen, also indirekte Rekursion. Als Algorithmus ist die Iteration meist, hier steht oft, effizienter als die elegantere, in der Formulierung elegantere rekursive Weg. Ja, das müssen Sie erleben, das müssen Sie erfahren. Manche Sachen, die kann man auch nicht lernen. Natürlich kann man diese Sachen auswendig lernen, aber im Grunde genommen muss man sie leiden. Also, dann wird es einfach, das so aussieht. Und implementieren tun wir dieses durch die Nutzung von Unterprogrammen, zumindest hier in der Programmierung. Also durch Routinen, Subroutinen oder Funktionen. Und das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Wir wissen nur, Rekursion ist eine sehr elegante mathematische Notation, um selbstbezügliche Zusammenhänge darzustellen. Okay, und jetzt kommen wir genau zur Implementierung. Und da haben wir etwas Interessantes, nämlich Subroutines, das, was wir gleich brauchen, um die Rekursion zu implementieren, ist eigentlich etwas Uraltes. War von Anfang an in der Programmierung da und war von Anfang an auch Bestandteil. Und zwar, um unterschiedliche Ziele zu erreichen. Das erste war eine bessere Strukturierung von Programmen. Okay, das heißt, ich hatte in meinem Gesamtprogramm vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Aufgaben zu erledigen und habe in dem Hauptprogramm geschrieben, okay, Call, mache Aufgabe, Teilaufgabe 1, dann sage ich Call, mache Teilaufgabe 2, Call, mache Teilaufgabe 3 und so weiter. Und jeder konnte sofort nachvollziehen, das ist eine gute Strukturierung, ich muss nicht 10 Seiten Text lesen, sondern ich kann verstehe sofort die Strukturierung. Der zweite wichtige Grund war die Abstraktion. Manchmal wusste ich für Teilprobleme nicht sofort, was die optimale Lösung ist. Oder ich will Teilprobleme möglicherweise in einer anderen Programmiersprache lösen. Meinetwegen in Assembler, um es besonders schnell zu machen. Dann bietet es sich an, dieses zunächst als Subroutine zu formulieren. Und in dieser Subroutine, da kenne ich nur die Aufrufparameter. Schauen wir uns sofort an, was das ist. Ich weiß aber nicht, wie es genau implementiert ist. Ich weiß, was rauskommen soll. Ich weiß, was ich übergeben soll, muss. Aber ich weiß nicht, was exakt rauskommt. Der dritte Schritt war, zur Modularisierung. Also Abstraktion und Modularisierung hängen eng zusammen. Nach Panas Information Hiding, das betrachten wir am nächsten Montag, ist das ein wichtiges Prinzip und genau das kommt hier zum Ausdruck. Und last not least, wieder die Faulheit der Programmierer, brauche ich in meinem Code an mehreren Stellen bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel Einlesen von Texten oder dergleichen, dann kann ich das auch auslagern in ein sogenanntes Unterprogramm und kann das einmal implementieren und dann an verschiedenen Stellen diese Implementierung nutzen. Das heißt, den Code, den ich geschrieben habe oder zu schreiben habe, den muss ich nicht mehrfach machen, sondern einmal reicht. Faulheit siegt an dieser Stelle. So, und das Prinzip ist, beim Unterprogramm oder Prozedur, Funktion, dass die alle einen Namen haben. Genauso einen Namen, wie eine Variable einen Namen hat. Das heißt, wir können sie ansprechen, wir können sie aufrufen. Und das zweite Prinzip ist, sie haben Aufrufparameter. Also, muss man gerade nochmal gucken, zwei Sachen sind elementar. Prozeduren oder Unterprogramme sind benannt, also haben einen Namen, können auch nicht denselben Namen haben wie eine Variable in demselben Namensraum, sondern müssen einen anderen Namen haben. Und sie haben Parameter. Also meinetwegen, at sei der Name, Klammer auf und dann Parameter 1, Parameter 2, das sind so typische, was das denn heißt, steht ja auch jeder addiere den Wert von Parameter 1 plus den Wert von Parameter 2. Das ist so einfach, dass mit einige Ihrer Kollegen jetzt weglaufen, weil die das nämlich schon alle kennen. Trotzdem ist es wichtig, weil denen entgeht und ihnen entgeht es dann halt nicht, die Namensraumregeln, die ich jetzt ganz am Ende der Vorlesung mache. Diese Parameter, die werden in der Regel durch ihre Reihenfolge, Typ und Anzahl beschränkt oder festgelegt oder auch mit Namen. Das werden wir gleich sehen im Detail. Das heißt, man kann sagen, die Reihenfolge ist von Bedeutung, der Typ und die Anzahl ist von Bedeutung oder es ist benannt. Und benannt, das können wir hier auch einfach Summand 1. Und wie auch immer wir das jetzt notieren, wir werden das dann sehen, Summand 1 ist P1. Das wäre eine Variable, Variable und dann Summand 2 da noch. Und dann stimmt. Was immer über die Ablaufdiagramme gemacht. Übrigens ja, für Ablaufdiagramme gibt es in der DIN sogar eine Norm. Wir sind da aber nicht streng, sondern diese Symbole, die ich hier gezeigt habe, wenn die irgendwo erkennbar sind, ist das für uns in Ordnung. Zum Beispiel heute Morgen in der Tutorenbesprechung hatten wir dann die Frage, muss die Verzweigung so aussehen, so ein bisschen. Auch das ist Sie können da machen, Sie können Ihre Kreativität an dieser freien Raum lassen, nicht beschränken. Und es kommt darauf an, auf zwei Sachen, Sie werden es dann sehen, Sachen, dass Sie es selbst verstehen und dass man gemeinsam über Strukturen diskutieren kann. Ja? Sie werden noch sehen, wofür man das braucht, besonders zu finden, das machen wir am nächsten Montag. Jetzt nochmal die Argumente, das heißt das, was hier in Klammern steht, nennt man bei Unterprogrammen Parameter. Das ist nun mal so, seit Urzeiten so festgelegt, der Name dieser Dinge, die da stehen, sind Parameter. Folgendes, schreibe ich hier P1, P2 in der Definition, deswegen, das werden wir jetzt gleich sehen, define at P1, P2, das formale Parameter. Weil gerufen wird, also add durch aktuelle Parameter ersetzt. Wir sehen es gleich ganz genau. Also, das wäre eine Definition und da würde zum Beispiel dann hier im Rumpf der Prozedur P2 berechnet und meinetwegen als Funktionswert zurückgegeben. Okay? Gegebenenfalls könnte ich auch sagen, der P1 ist der Rückgabewert, also vom Prinzip her. Okay? Das heißt, wenn diese Funktion durchgelaufen ist, steht hier die Summe von P1 und P2. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Sie verstanden haben, dass das formale Parameter sind. Und diese formalen Parameter dürfen innerhalb der Funktion, der Prozedur auch benutzt werden. Weil sonst könnten Sie ja nicht aufrufen. Sonst könnten Sie ja gar nichts verlieren. Also nicht als Python-Code. Ja, ist egal. Und dann könnte ich natürlich sagen, P1 plus gleich P2. Ja, nicht als Python-Code. Frage, was hieße das? P1 ergibt sich aus P1 plus P2. Also diese Notation müssen Sie wirklich verinnerlicht haben. Okay? Aber aufrufen würde ich diese Funktion, das ist die Funktionsdefinition, dann zum Beispiel mit add meinetwegen 2,3. Mal gucken, ob wir das hinkriegen gemeinsam. Mit add, Klammer auf, 2,3. Und Sie sehen, das nennt man dann aktuelle Parameter. Das sind die formalen Parameter, die können Sie hier benutzen. Und das sind die aktuellen Parameter, mit denen diese Funktion aufgerufen wird. Und dann gibt es hier an der Stelle das Ergebnis zurück. Das ist das Prinzip, das hier hintersteckt. Natürlich muss in Python auch, weil Python ist stark typisiert, muss natürlich immer der Typ dieses Parameters mit dem Parameter übereinstimmen. Okay? Gut. Und jetzt wollen wir noch mal weiter gucken. Jetzt gibt es etwas zu unterscheiden. Nämlich sogenannte Referenzparameter und Wertparameter oder historisch und nur noch historisch, deshalb werden wir es hier in der Vorlesung auch nicht besprechen, Namensparameter. Was sind Referenzparameter? Referenzparameter sind solche, die, wie hier der Parameter 1, sowohl die Übernahme, ja, sowohl die Übernahme von Werten als auch die Rückgabe erlauben. Ja, der Parameter 1 berechnet sich ja aus P1 plus P2. Also das ist ja wohl der Sinn, um das zurückzugeben. Okay. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und wie macht der Compiler oder der Interpreter das? Der macht es im Prinzip so, dass er, wenn er das hier mit 2, 3 aufruft, hier ein Zeiger auf die 2 übergeben werden wird. Okay? Also wirklich ein Zeiger. Und dieser Zeiger, der kann dann ja manipuliert werden und es kann zurückgegeben werden in das Hauptprogramm. Okay? Also er würde in diesem Fall einen Zeiger auf die 2 übergeben und würde hier mit P1 dann diesen Wert 2 verändern. Außerhalb. Das ist der Referenzparameter. Naja, es gibt ein paar Tricks noch, die man macht. Beim Aufruf des Unterprogramms wird die Adresse des formalen Parameters, also im formalen Parameter gespeichert. Das ist im Grunde genommen, Adresse ist nichts anderes als unsere ID, die wir in Python ja auch kennen. Jede Operation, insbesondere auch eine Zuweisung mit diesem formalen Parameter, wirkt sich also auf den aktuellen Parameter auf und bleibt nach Verlassen des Unterprogramms erhalten. Okay? Das ist also wichtig, also auch im rufenden Programm. Wäre das nicht so, dass hier in der Variablen 2 hier dann die Summe stände, dann würde ja gar keine Rückgabe des Wertes möglich sein. Okay? Vielleicht nochmal durchdenken, aber das, was hier steht mit Referenzparameter oder Call by Reference, ist das Entscheidende. Das Modernere, was sich dann durchsetzte in den meisten Sprachen, ist das Call by Value. Und das sind Parameter, die keine Rückgabe des Wertes erlauben. Okay? Oder mit anderen Worten, hier darf überhaupt nicht ein formaler Parameter ersetzt werden, im Wert verändert werden. Auf jeden Fall würde das nicht in der umlaufenden Umgebung bekannt werden. Und zwar, wie wird das gemacht? Beim Aufruf des Unterprogramms wird immer von diesen formalen Parametern zunächst eine Kopie erstellt. Und dann wird auf dieser Kopie gearbeitet. Und Änderungen an dieser Kopie wirken sich nicht in dem rufenden Programm aus. Also in dem Programm, was oben drüber steht. Und das ist wichtig, das ist ein echtes Prinzip der Kapselung. Das heißt, diese Wertveränderung geht nicht nach außen. Und das ist wirklich entscheidend wichtig. Weil Kapselung, das werden wir in vielen Aspekten noch sehen, wollen wir auf jeden Fall erreichen. So, und hier sind nochmal Vergleich, Referenzparameter und Wertparameter gemacht. Also, der formale Parameter kann beim Referenzparameter eine einfache Variable sein oder auch strukturierte Variable. Strukturierte Variablen lernen wir in 2 bis 3 Veranstaltungen kennen. Und das ist auch bei beiden Parameterübergabeverfahren identisch. Der aktuelle Parameter kann bei Referenzparametern nur eine Variable sein. Keine Konstante und keine Ausdrücke. Okay? Wenn ich etwas zurückgeben will, ja, dann muss das hier eine einzelne Variable sein. Und kann nicht ein Ausdruck sein. Okay? Vereinfachung bei Wertparametern, Call by Value, da kann es beliebig sein. Da kann hier oben in der Klammer auch stehen, nicht nur 2 oder 3, sondern 1.0 oder 2 mal x oder Sinus von x oder was auch immer. Das heißt, hier habe ich bei Call by Value, habe ich da mehr Freiheiten. Die Übergabe passiert hier als Adresse und hier als Kopie. Zuweisung zu einem Parameter ist beim Referenzparameter möglich, sonst nicht. Ist möglich, aber es wird nur der Kopie zugewiesen. Okay? Und nicht dem externen rufenden Parameter. Manchmal ist es sogar verboten, das kommt auf die Programmiersprache an. Die Rückgabe eines Wertes ist hier möglich, ist mit Wertparametern nicht möglich. Okay. Ja, aber dann wären die Wertparameter ja entsetzlich wenig einsetzbar. Und da kommen wir zu der Unterscheidung Funktionen versus Prozeduren. Nämlich einen Wert zurückgeben kann man auch als Funktion. Und zwar ist damit Folgendes gemeint, dass dieser Ausdruck, dieser Aufruf dieser Prozedur, dieser Ausruf selbst wird durch einen Wert ersetzt. Und das passiert in der Regel durch einen ganz einfachen Mechanismus, dass ich hier sage, return, P1, okay, return P1 und der ist gleich P1 plus P2. Also das möge return heißen. So niedrig zu schreiben ist wirklich anstrengend. Return. Okay, das heißt, dieser Aufruf wird tatsächlich durch einen Wert ersetzt. Und genau das kennen Sie ja auch aus der Mathematik. Schreibe ich irgendwo hin, Sinus von Pi halbe, was sagen Sie mir da? Sinus von Pi halbe ist? Na, wer weiß es? Ja? Ist 1. Und was Sie da meinen, ist gleich 1, ist natürlich, dass anstelle dieses Ausdruckes, dieser Funktion, der Wert 1 ermittelt wird. Und genau das passiert, wenn Sie irgendwo Return hinschreiben. Während, okay, damit können Sie ab. Nur einfache Variablen haben, sondern auch zum Beispiel, wie Sie in der größeren Programmieraufgabe dann kennenlernen werden, ganze Listen. Das heißt, formal ist das eine Variable. Aber an Werten können da sehr, sehr viele drinstehen. Okay? Das ist also noch sehr, sehr einfach. Das ist eine Funktion. Also taucht irgendwo im Body der Begriff Return auf, dann ist damit gemeint, dass genau anstelle dieses Aufrufes der Return-Wert ersetzt wird. Das ist genauso unserer normalen Schreibweise, Sinus von Pi halbe wird durch 1 ersetzt. Aber eben das Ausrechnen passiert in der Unterfunktion, in dem Unterprogramm Sinus. Das heißt, Funktionen liefern genau einen Wert zurück, und zwar genau den Wert der Funktion. Okay. Und dagegen führen eine Aktion. Oder eine Zustandsänderung am Betriebssystem und dergleichen. Oder Sie können über Referenz Veränderungen an Variablen im rufenden Programm erzeugen. Das ist sehr komprimiert, was ich weiß. Es lohnt sich vielleicht, das nochmal genau durchzugehen. Okay. Zu jeder Programmiersprache gehört genau ein Unterprogrammkonzept, weil dieses Unterprogramm ist so mächtig zur Implementierung von Rekursion, aber eben auch zur Strukturierung von Programmen, dass das überall vorhanden ist. Das Konzept des Unterprogramms ist stark abhängig von dem Programmierparadigma. Also zum Beispiel in imperativen Programmiersprachen ist fast immer zum Selbstschutz die Rekursionstiefe beschränkt, während würde man das in Haskell machen, würden viele Lösungen gar nicht gefunden werden können. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, das konkret zu machen. Und ganz grundsätzlich, wenn Sie eine neue Programmiersprache lernen, später dann Java oder C++ oder PHP oder was auch immer, dann ganz besondere Aufmerksamkeit gerade auf dieses Konzept. Immer fragen, was ist das genau? Und ich sage Ihnen jetzt was Erschreckendes, und das werden Sie im nächsten Aufgabenblatt schon mitbekommen. Python, ich habe Ihnen hier die Prinzipien vorgestellt. Prinzipien und Callback. Aufgabe, was es genau macht. Und dann zumindest erwarten wir, dass dann Klick macht und sagt, okay, fast Namen, wenn Sie da Recherche. Ja? Laufen. Okay, dann bleibe ich auf dieser Seite. Wie sieht das jetzt bei Python genau aus? Es gibt also immer zwei Schritte. Der erste Schritt ist zunächst erstmal die benutzten Prozeduren oder Unterprogramme, das benutzen wir, oder Funktionen, diese Begriffe benutzen wir ja synonym, die zu definieren. Und das erfolgt in Python mit dem Schlüsselwort def. Def steht für define. Okay, definiere. Definiere die Unterfunktion add mit dem Namen add. Und diese Funktion add hat die Parameter x und y. Was sehen Sie hier auf Anhieb? So, jetzt die Spezialisten, die Python-Spezialisten unter uns. Wäre ich im Übungsbetrieb, hätte man mir einen halben Punkt oder so abgezogen. Warum? Weil ich meine eigene Programmierrichtlinie nicht befolgt habe. Und die lautet: Wie lautet die? Was habe ich falsch gemacht? Jemand eine Idee? Hallo, nach einem Komma immer ein Blank, so wie im richtigen Leben. Ja? Das habe ich hier nie. Ja, vielleicht ist es da sogar da. Aber ich glaube nicht, es ist nicht da. Okay. Doppelpunkt. Also, define, definiere die Unterfunktion add, die hat den Parameter x und y. Und dann Doppelpunkt. Doppelpunkt, genauso wie bei den Schleifen. Oben, das nennt man Kopf. Haben wir vorher Schleifenkopf genannt. Nennt man es auch Kopf, und zwar Prozedurkopf. Entschuldige, ich darf nicht, also, weil das Mikro hat da keine Übertragung offensichtlich. Und dann kommt der Rumpf, und in dem Rumpf darf alles Mögliche stehen. Lange Programme dürfen da drin stehen. In diesem Fall steht nur drin Return x plus y. Und das Return sagt was? Zwei Sachen. Punkt erst, diese Prozedur wird abgeschlossen, beendet. Und da, wo sie aufgerufen wurde, wird der Wert, der Return-Wert, x plus y, nämlich genau die Summe von x und y, übersetzt. Der Funktionsrumpf muss in Python eingerückt sein, indent machen, und am Ende der Funktionsdefinition wird durch Rücknehmen der Einrückung, also dedent, angegeben. Das macht Idle auch automatisch, wenn Sie eine Leerzeile eingeben. Also wieder ganz, ganz einfach. So, und dann wenn Sie es definiert haben, aber Sie müssen es erst definieren. Erst definieren, dann können Sie es benutzen. Tatsächlich, Sie können schreiben add 3,4 und der Python-Interpreter antwortet sofort 7. Wichtig ist, auch Python unterscheidet die Reihenfolge, also dieser formale Parameter, P1 ist der unstetige Parameter, P2 ist der folgende. Bei Addition ist das witzlos, weil 3 plus 4 gleich 4 plus 3 ist, aber ansonsten wäre es wichtig. Und alle Operationen, die Sie ausführen, müssen natürlich mit den übergebenen Typen übereinstimmen. Das heißt, machen Sie hier im Prozedurrumpf meinetwegen Funktionen, die nur auf Float definiert sind oder auf Integer definiert sind, dann müssen Sie hier oben auch Integer-Werte übergeben. Das kann der Python-Interpreter nicht testen. Er merkt nur, dass Sie einen Typfehler gemacht haben. Meinetwegen, wenn Sie ein bitweise Shift auf einer Float-Zahl machen. Und zwar merkt er erst das, erst dann, wenn Sie die Prozedur ausführen. Okay. Also das war die Erinnerung, was Add macht, war nur hier an dieser Stelle. Jetzt gibt es bei Python noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie Default-Parameter festlegen. Sie können also bei jedem Parameter sagen, was der Default sein soll. Bei der Addition würde sich anbieten, der Default ist 0. Dadurch, dass Sie oben in der formalen Definition dieses Gleichheitszeichen benutzen, einfach eine Zuweisung. Und das sind Voreinstellungswerte für Objekte, die genommen werden, und zwar immer dann, wenn sie nicht aktuell ersetzt werden. Also zum Beispiel die Funktion foo könnte ich auch nur mit zwei Parametern aufrufen, dann wäre der dritte Parameter, wäre dann z gleich 42. Also wäre gleich 42. Wichtig ist, dass dieser Wert nur bei der Definition ausgewertet wird. Das heißt, Sie können hier einen beliebigen Ausdruck hinschreiben, irgendwas Sinus, irgendwas Knödel, Dödel, Rödel, das ist egal. Aber es wird nicht jedes Mal ausgewertet, wenn die Funktion aufgerufen wird, sondern wenn sie definiert wird, wird es genau an dieser Stelle eingesetzt. Die Return-Anweisung hatten wir uns schon betrachtet, gibt einfach einen Wert zurück. Wird kein Wert angegeben oder wird die Return-Anweisung weggelassen, so wird das Objekt None zurückgegeben. Das sehen Sie dann, None ist ein spezieller Datentyp, den wir noch nicht behandelt haben, der aber auch so einfach ist, der führt in der Regel früher oder später, wenn Sie den addieren, zum Beispiel irgendwas plus None, würde es zu einem Fehler führen. Sie würden sofort sehen, okay, das geht nicht. Um mehrere Werte zurückzugeben, setzt man die in einen Tupel und wie man einen Tupel schreibt, erfahren wir dann später. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, nämlich die Namensräume. Und das ist wirklich wichtig, weil sonst kommt man da schnell durcheinander. Grundsätzlich ist es in Python so, dass eine Funktion eine Kapselung oder einen neuen Namensraum aufmacht. Das heißt, alle Variablennamen, alle Funktionsnamen, die hier innerhalb eines Defines sind, außen nicht. Und Sie müssen keine Angst haben, dass die irgendwie interferieren, sondern Sie haben einen vollständigen Schutz. Und jedes Mal, wenn die Funktion ausgeführt wird, wird deshalb ein neuer, und wir nennen das dann lokaler, nur für diese Funktion gültiger Namensraum erzeugt. Und zwar jedes Mal beim Ausführen. Okay? Dieser Namensraum enthält die Namen der Funktionsparameter sowie die Namen von Variablen, die im Rumpf benutzt werden. Also in diesem Namensraum wäre dann immer P1 drin, immer P2 und wenn ich hier noch mehr stehen habe, gegebenenfalls auch noch mehr. Bei der Auflösung von Namen, ja, zum Beispiel wenn sie in einem Ausdruck stehen, sucht der Interpreter zunächst erstmal immer im lokalen Raum. Das heißt, wenn Sie in einem Unterprogramm irgendeine referenzieren, zum Beispiel P1, dann wird er immer auf diese lokale P1 zugreifen. Auch wenn Sie eine andere Parameter P1 hat. Das macht nichts, das interferiert nicht. Okay? Das ist wichtig. Findet er da nichts, der Python-Interpreter, das ist jetzt so ein bisschen, dann sucht er im nächsten höheren Namensraum, dann geht er aus dem Lokal raus und von innen nach außen, sofern das vorhanden ist. Also als nächstes würde er dann in die aufrufende Prozedur gehen und gucken, gibt es da den Namen. Würde den gegebenenfalls benutzen oder ersetzen. Und findet er da wieder nichts, dann geht er weiter zum Beispiel zu den Built-in-Funktionen. Das schauen wir uns aber nochmal genau nach. Also, er sucht zuerst im lokalen Namensraum, das heißt in der Prozedur selbst. Dann geht er in den darüberliegenden Namensraum, schaut danach und wenn da in diesem Namensraum die Funktion besteht und der globale Namensbereich, Entschuldigung, der besteht für eine Funktion, besteht immer aus dem Modul, in welchem die Funktion definiert wurde. Und ein Modul entsteht immer jetzt als einfaches Mal, wenn Sie den Python-Code abspeichern, dann entsteht schon direkt ein Modul. Das haben Sie bisher gar nicht gemerkt. Ich hoffe, Sie haben es einige Male gemacht, dass Sie den Python-Code abgespeichert haben. Implizit entsteht dann immer ein Modul. Und das heißt aber auch, dass in diesem Modul mehrere Unterprogramme natürlich stehen dürfen und definiert sind. Also mehrere selbstständige Programme zusammengefasst wurden. Findet jetzt der Interpreter in diesem Modul auch keine Übereinstimmung, dann führt er letztlich eine Suche in dem Built-in, in dem eingebauten Namensraum des Interpreters statt, da wo so viele schicke Funktionen stehen, wie zum Beispiel Print oder Ort oder Character, CHR und so weiter und so weiter. Und wenn er auch da nichts findet, dann würde er einen Fehler auslösen. Das heißt, es ist wirklich schrittweise und das ist sehr, sehr bequem für den Programmierer. Er hat immer eine gute Übersicht. Das heißt, erstmal schaut der Interpreter in der Prozedur selber nach, findet keinen Namen, würde er eine Stufe höher in das rufende Programm gehen, also in denselben Modul gehen, findet er da keine Übereinstimmung, dann geht er in den Built-in-Bereich. Und das ist auch der Grund dafür, wenn Sie eine Variable, meinetwegen, was ist nicht verboten, zum Beispiel, wenn Sie eine Variable Pi benutzen, Pi, dann ist das vollkommen in Ordnung und Sie können auch sagen, Pi ist bei mir 95. Okay? Das würde sich nicht durchsetzen, sondern es wäre nur lokal. Okay? Sie dürfen also diese Namen benutzen. So. Es gibt nur eine Möglichkeit, um das aufzubrechen. Wir waren ja jetzt nicht in der Aufrufhierarchie, sondern in der lexikalischen Hierarchie, so wie Sie Ihre Programme geschrieben haben. Lexikalische Hierarchie heißt immer, das, was in einem Modul als Unterprogramm zusammengefasst ist. Das ist das, was wirkt. Da gilt das nachfolgende Suchen. Wollen Sie es in der Aufrufhierarchie haben, so müssen Sie ein zusätzliches Schlüsselwort benutzen, nämlich dieses Schlüsselwort Global. Also schauen wir uns vielleicht diese beiden Varianten mal an. Es wird zunächst der Variablen A der Wert 42 zugewiesen, dann wird eine Funktion definiert, die keine Parameter hat, auch das ist zulässig, und dann wird A gleich 13 gesetzt. Rufe ich jetzt Foo auf und gucke mir nachher an, welchen Wert A hat, dann hat A den Wert 42 behalten. Okay? Weil dieses A hier, da, ist nur lokal in der Prozedur bekannt und nicht nach außen. Mache ich aber Folgendes als Alternative, sage ich A gleich 42 und definiere ich dann wieder Foo ohne Parameter und sage Global A und sage dann A gleich 13 und rufe es auf, dann ist danach das A da ganz oben, das A gleich 42 zum A gleich 13 geworden. Das heißt, in der Aufrufhierarchie ja, wird es hier verändert. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise die Variable A sowohl in meinem Unterprogramm benutzen, als auch in dem rufenden Programm. Und auch lexikalisch hier geordnet. Okay, aber das geht. Es gibt auch Programmierer, die sagen, nur auf diese Art und Weise sind bestimmte Sachen elegant möglich. Okay, aber sehr, sehr vorsichtig. Warum ist das gefährlich, mit diesem Global zu arbeiten? Deshalb, weil sich gerne Fehler verschleppen. Nehmen Sie sich an, 3 oder 4 Routinen, die alle eine Variable A verändern können. Tritt jetzt in dieser Variable A irgendein Fehler auf, dann wissen Sie nicht, durch welche Prozedur der Fehler erzeugt wurde. Sie wissen zwar, die Variable A hat einen Fehler, Sie wissen aber nicht direkt, woher der Fehler kommt. Und das ist natürlich blöd. Ja? Okay, die Frage ist, wenn ich jetzt dieses hier austauschen würde, ich kann es nicht genau sagen, ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Wenn das Global auftaucht für eine Variable, dann gilt das für die gesamte Prozedurrumpf, egal wo das steht. Aber man wird es immer oben hinschreiben, vernünftigerweise, damit man es sofort sieht. Müsste man ausprobieren. Also probieren Sie es aus. Das können Sie im Python Compiler, ich kann es Ihnen nicht genau sagen jetzt. Aber so gefühlsmäßig würde ich antworten, ja, es hat dieselbe Wirkung. So, okay, und das war eigentlich schon alles. Ja, nicht so ganz schnell. Das Schlimme ist, dass hier viel Information, eine sehr hohe Informationsdichte war. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil Lernen, damit umzugehen, also eben müssen Sie in der Übung. Also, wir können aber mit diesen ganzen Kontrollstrukturen so viel machen, dass Sie es wirklich üben müssen, damit umzugehen. Und in einem, deshalb machen Sie das Quiz. Ich würde Ihnen sogar empfehlen, das Quiz, was heute Abend dann rauskommt, machen Sie das erst, bevor Sie wirklich anfangen, damit zu programmieren. Warum? Weil Sie da an manchen Stellen auf, sagen wir mal, Problemchen hingewiesen werden, die man so leicht nicht direkt durchschaut. Zum Beispiel kann es einen Riesenunterschied machen, wenn dieser Return an unterschiedlichen Stellen steht. Ja? Also die Einrücktiefe kann sehr, sehr große Unterschiede machen. Solche Sachen wirklich verstanden zu haben, warum das so ist und worauf man aufpassen muss, das müssen Sie durch Übung erfahren. Tatsächlich ist es so, dass Sie jetzt noch nicht alles von der strukturierten Programmierung gelernt haben, aber so viel, dass Sie tatsächlich erste interessante Programme auch schreiben können. Und das ist die Aufgabe mit dem dritten Übungsblatt. Wie gesagt, jetzt am Freitag keine Vorlesung. Also das Reinstopfen von Infos in Ihren Kopf hat jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Am nächsten Montag treffen wir uns wieder und sprechen über Module, das was heute schon angeklungen ist, Ein- und Ausgabe und erste Strategien zum Testen. Okay, da ist noch eine Frage. Warten Sie noch einen kleinen. Ja. EPA-Übungsblatt gibt es nur nächste Woche nicht. Warum nicht? Weil Sie jetzt ein großes Übungsblatt haben, zu dem vielleicht Sie 2 Wochen Zeit haben, um das zu erledigen. Okay. Ja, in diesem Sinn, danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.